Ja, ein paar Dinge, die ich sagen mag für uns heute an diesem Tag. Die kreisen um eine Polarität, die aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist und sehr hilfreich zu verstehen. Das ist, dass wir Menschen zu unserem Wachstum zwei Pole brauchen, wie wir mit uns selber umgehen. Wir brauchen diese Arbeit an uns selber, dass wir auf das Detail, auf auftauchende Themen, auf Emotionen, auf Träume, auf Bilder, auf innere Hänger, die wir alle haben, achten und daran arbeiten. Und aus meiner Sicht führt da auch keine reine Meditationspraxis dran vorbei, außer sie nimmt das ganz bewusst mit ins Boot. Und wir brauchen aber auch dieses andere, dass wir so, wie wir sind, sein dürfen und gut sind und da hinein uns entspannen können und da drin ruhen können. Und wenn wir diese beiden, ich würde es mal nennen, Grundbedürfnisse unseres menschlichen Reifens, unserer Individuation, unserer Wesensentwicklung oder Wesensentfaltung, wenn wir die tiefer, ein bisschen philosophisch oder spirituell übersetzen, dann berühren diese beiden Aspekte die Dimension des Werdens und die Dimension des Seins. Es gibt ganz interessant in der christlichen Tradition diese Lehre von Erlösung genau in diesem doppelten Sinne. Und das können wir allgemein menschlich und transreligiös übertragen, aber im Christlichen auch ernst nehmen. Es gibt dieses noch nicht von Erlösung und es schon. Da ist schon grundlegend etwas, wie unsere Welt erlöst ist in all ihrer Verrücktheit und Verdrehtheit und Schmerz und Freude und was auch. Da ist schon etwas Grundlegendes geschehen oder ist da aus dem göttlichen Raum. Und es ist aber auch noch nicht. Es ist das Werden. Es gibt auch noch Evolution. Es gibt Geschichte. Es gibt unser Arbeiten an uns und in der Welt. Und jede Methode oder jede Sicht vom Menschen, die den einen Pol verabsolutiert, kriegt diesen eigentümlichen Beigeschmack, dass wir zu Recht spüren, es fehlt uns etwas. Wenn wir auf die heutige Zeit im Globalen mal schauen, da hat man ja so beide Impulse, kenne ich von mir, manchmal den Impuls, okay, ich würde es gern alles verändern, ich würde es anders machen. So dieses Tun und Machen und wenn ihr mit Menschen zu tun habt oder in einem Heilberuf oder Stimmarbeit oder theologischen Arbeit tätig seid, auch wirklich dieses, ja, Menschen in ein anderes Bewusstsein bringen und an sich arbeiten lassen und das ist dieser Impuls. Aber wenn wir das nur haben, arbeiten wir uns auf. Abgesehen, dass dann irgendwann die Menschen auch protestieren und sagen, ja, ich will endlich mal auch so sein dürfen, wie ich bin. Also diesen anderen Pol braucht es auch, bei aller Exaktheit mit uns selber, diesen Raum zu sein und niemand fragt uns und wir sind fraglos in Ordnung. Und vom Menschenbild her ist das die Basis. Das ist das, was wir ja zuerst brauchen. Und wir haben im Grunde in diesen beiden Aspekten, das klingt ja schon an, haben wir die beiden großen Flügel, würde ich mal sagen, in unserer modernen Welt von menschlicher Reifung. Wir haben den therapeutischen oder psychologischen Zugang zum Werden und wir haben den spirituellen oder Meditationszugang oder Religionszugang zum Sein. Wir haben diese beiden Aspekte. Und ihr habt das auch in der Meditationspraxis, ich habe euch das auch so angeleitet. Wir haben immer diesen Zugang, auch wo wir mit konkreten Übungen uns fokussieren, spüren den Atem und den Atem etwas öffnen lassen. Und das ist auch gut so, weil wir kommen nicht automatisch, in der Meditation kann man das sehr gut unter der Lupe beobachten, wir kommen nicht automatisch in diesen Kontakt zum uns selbst sein lassen und sein dürfen, geschweige denn dem Göttlichen in uns erfahren von Seinsraum und Weite und darin ruhen. Wir kommen da nicht automatisch hin, weil wir komplizierte Wesen sind. Wir machen es uns komplizierter, als es vielleicht eigentlich gedacht war. wir sein müssen. Und weil wir komplizierte Wesen sind, brauchen wir manchmal komplizierte Übungen, um das aufzulösen, die so wie so ein Passelement da draufgreifen und die Schraube rausdrehen. Und da braucht es die Präzision der Arbeit an uns selber. Und da braucht es in der Meditationspraxis, wie ich das jetzt mache, somatisch basierte Meditation, braucht es die angeleitete Übung. Und man kommt zu das, ja, lass uns einfach die Stille. Ja, ja, was passiert denn in der Stille? Die Stille ist sehr schnell dann wuchtig und konfrontiert mich eben nicht mit der Stille, sondern mit meinem eigenen Zeugs. Das alles ist nur eine Stille. Und dieses Zeugs braucht eine Praxis, die uns hilft, da durchzukommen, wie so eine Verschmutzungsschicht am Ozean. Es gibt im Pazifik solche Felder, wo sich das ganze Plastik der derzeitigen Menschheit sammelt, über Quadratmeter, Kilometer Größe. Also sammelt sich das, zieht sich so an. Und das ist eine Schicht, darunter ist aber der Ozean. Darunter ist alles in Ordnung, ist ein bisschen dunkel, aber ansonsten ist darunter alles in Ordnung. Solche Schichten haben wir in uns Menschen auch und die blenden uns oder wir lassen uns abschrecken. Was habe ich denn alles für neurotische Sachen? Was mache ich denn für verrücktes Zeug? Was habe ich für komische Gedanken beim Meditieren? Lass dich davon nicht erschrecken. Da durchzugehen braucht es das ein oder andere Werkzeug, wie unsere Übungen zum Beispiel eben oder andere Übungen, die ihr kennt. Und dann öffnet sich ein Raum, wo wir sein können. Und in diesem Sein können geschieht die eigentliche Wandlung. Und aus meiner Sicht geschieht das in allen Bereichen, wo wir mit uns selber oder auch als Menschen unterwegs sind, auch in der Psychotherapie. Aus meiner Sicht geschieht da auch die eigentliche Wandlung, nachdem er etwas durchgearbeitet hat, in diesem integrierenden Jetzt und Mitsein und Miteinandersein, in diesem ewigen Jetzt, das sich eigentlich öffnet, wenn etwas Schwieriges durchgearbeitet und erlöst wurde. Das heißt, wir werden in der Tiefe unseres Reifungsweges immer, auch wenn wir nur in Anführungszeichen für uns selber arbeiten, das ist schon mehr als genug, wenn wir mit anderen arbeiten, erst recht, wir werden in der Tiefe unseres Reifungsweges immer berührt vom Unermesslichen, von dem, was uns nicht nochmal verfügbar ist, was die großen Religionen gewagt haben, Gott zu nennen. Ich formuliere es mal bewusst so. Dieses Geheimnis, dieser äußerste Horizont, der sich in die Unendlichkeit seiner selbst verflüchtigt und sich entzieht als heiliges, schweigendes Geheimnis, wie Karl Rahner, der große christliche Theologe, Mystiker, wunderschön formuliert hat. Und da berühren sich auch östliche und westliche Traditionen in einer immer ähnlicher werdenden Sprache. Und diese Weitung ins Geheimnis ist der eigentliche Urgrund unserer Verwandlung. Und das finde ich etwas unglaublich Faszinierendes. Der Aspekt, wo wir noch an uns arbeiten, so wichtig das ist, aber dieser Werdeaspekt, wo wir noch an uns arbeiten, kommt allzu leicht in die Idee, dass wir ein Idealbild von uns, wie wir sein sollten, kreieren und versuchen, uns zu verändern. Und wir fangen an zu glauben, wir sind im Moment, so wie wir jetzt sind, noch nicht in Ordnung. Und wenn wir das erreicht haben, dann wäre es ein Stück besser. Vielleicht irgendwann mal sogar ganz. Und das trägt eine doppelte Verblendung oder eine doppelte Illusion in sich. Die eine ist, dass wir meinen zu wissen, wer wir werden sollen oder können. Das ist aber nicht so. Das ist unsere Idee. Unser Verstand kann das nicht greifen. Wir sind uns selbst Geheimnis. Und das zweite ist, dass wir meinen, die Veränderung auf dieser eher oberflächlichen Ebene schafft es, das zu erreichen, was unser Potenzial ist, nämlich die reife, authentische Persönlichkeit zu werden. Und das stimmt auch nicht, weil unser authentisches Menschsein, unsere reife Persönlichkeit, die ist auf dieser Seinsebene, die sind wir eigentlich immer schon. Meditation in diesem Sinne, wie wir das hier tun, wie ich das vermittle, und im Grunde auch tiefreichende therapeutische Arbeit, die begegnen sich darin, dass sie uns befreien, dass sie uns nicht an der Oberfläche nur verändern, das ist nur der Anfang, dass sie uns befreien hin zu dem Wesen, das wir immer schon sind. Das Werden des Reifungsweges hat seinen eigentlichen Sinn darin, dass es uns unterstützt darin, uns einzulassen in das Sein, in das, was immer da ist, das, was sich öffnet, wenn wir aufhören, uns verändern zu wollen. Ganz faszinierend hat es für mich beschrieben in seinem autobiografisch geprägten Buch der amerikanische Gestalttherapeut Arnold Beiser. Vielleicht kennt ihr sein Werk. In deutschen Übersetzung heißt dieses Buch, auf das ich mich beziehe, Wozu brauche ich Flügel? Etwas hilflose Übersetzung von Flying Without Wings. Also ohne Flügel fliegen, trifft es für mich besser. Und er war Professor für, er ist Arzt von Hause aus, Professor für Psychiatrie, Psychotherapie und Gestalttherapeut und er leidet ungefähr in der Mitte seines Lebens einen heftigen Unfall bei Tennis, das er ziemlich auch hochkarätig gespielt hat und ist in Lebensgefahr, querschnittsgelähmt, Wirbelsäulenverletzung etc. und eine zentrale Verletzung des Nervensystems, so dass er mehrere Wochen in einem fixierenden Bett zubringen musste und auch beatmet von einer Herz-Lungen-Maschine und in einem völlig verzweifelten Zustand dann kam. Und er als Sportler und die Erde und Lebendigkeit, alles war ihm genommen, was er hatte, was ihn mit sich verbinden konnte. Er wusste nicht mal mehr, wer hier atmet, die Maschine oder er. Also spür mal zu deinem Atem hin, wäre für ihn eine völlig unsinnige Anweisung gewesen. Weil er nicht wusste, ob es seine ist. Und er ist da dran, kurz so innerlich verrückt werden oder verzweifeln. Und dann tut es einen Shift in ihm. Und er sagt, okay, das alles kann ich nicht. Ich kann mich nicht verändern, ich komme nicht zur Erde, ich kann keinen Sport machen, ich kann nicht an mir arbeiten. Das alles geht nicht. Aber ich habe die unglaubliche Freiheit, mich zu dieser Gesamtsituation, in der ich mich befinde, zu verhalten. Und diese Gesamtsituation zu nehmen als mein jetziges Menschsein. Und in dem Moment, wo er aufhört, sich und diese Situation verändern zu wollen, dagegen zu kämpfen, in dem Moment merkt er, die ist nicht mehr, plötzlich verliert die diesen Griff des Unerträglichen und wird weniger unerträglich ins Erträgliche, wird aus dem Erträglichen ins Interessante. Und dann öffnet sich sein Herz. Und er hat in dieser Erfahrung, noch in diesem Bett und mit dieser Maschine etc., hat er eine tiefe Seinserfahrung, die ihn weitet bis an die Grenzen des Lebens, des Universums. Er beschreibt es auch. Und dann gibt es eine Genesung, Gott sei Dank, und er ist zwar weiterhin querschnittgelähmt, aber er kann wieder lehren, auch als Lehrer, als therapeutischer Lehrer und Professor etc. Und er lehrt dies. Er lehrt das, wie er das nennt, das paradoxe Gesetz der Veränderung. Veränderung, Verwandlung geschieht, wenn du keine Veränderung mehr machst. Zwar die Werkzeuge benutzen, also sein Werkzeug, ich kann mich verhalten, zu alledem war natürlich tief trainiert aus seiner langen Gestaltarbeit. Es ist ein Werkzeug. Aber dann geschieht die eigentliche Verwandlung, wo er sich dem im Grunde anvertraut, was ist. Und dann passiert die Öffnung. Und das ist ein wunderbarer Prozess, wo wir im Grunde lernen, mit diesen beiden Aspekten, unserer Werdeseite und unserem Unendlichsein und unserem Sein, das, was wir werden in unserem Menschlichen und wo wir den Gesetzen der Zeit und des Raumes unterliegen und des Älterwerdens etc., unserem in der Weltseins und gleichzeitig genau darin, sich verkörpert und aufleuchtet, unser tiefes Wesen, unser immer deutlicher durchleuchtendes, authentisches Personensein, die Schönheit und Reife unserer Seele. Ralf Dürkheim würde es nennen, vom doppelten Ursprung des Menschen, so heißt ja auch sein Kernwerk, sein Hauptwerk vielleicht, vom doppelten Ursprung des Menschen. Wir sind, sagt er, doppelten Ursprungs. Wir haben diesen überweltlichen, jenseitigen, göttlichen, der an nichts gebunden ist aus dem Sein, als unser Wesen in uns. Und wir haben diese Weltdimension, dieses Welt-Ich, das Wesen will in uns, so verbindet er beides, das Wesen will in uns, das Ewige, das Absolute, Göttliche, will in uns Weltgestalt annehmen, konkret in deiner Person, so wie du bist, sodass du Zeugin und Zeuge des Unendlichen bist, mitten in dieser Welt. Das ist seine Verbindung. Und ich finde das wunderbar nah an der christlichen Theologie, wo der Christus genau dieses Inbild von Menschsein ist, das Göttliche präsent werden zu lassen, mitten in unserer Geschichte. Und wir finden es im Grunde in allen ernstzunehmenden spirituellen Traditionen, genauso auch im Buddhismus. Eigentlich geht es auch da um Menschwerdung, nicht um Auflösung in irgendwelche nirvanischen Bewusstseinsräume, sondern um Menschwerdung für Verkörperung des Unendlichen, des Absoluten, der großen Freiheit, die wir mitbringen, der Liebe in dieser konkreten Gestalt. Und dieses Spannungsfeld, das ist aus meiner Sicht die eigentliche Herausforderung von Menschsein und auch unser Mysterium, unser Geheimnis, dass wir eben nicht denken können. Wir können uns nicht deshalb nicht denken, weil unser Verstand dazu nicht fähig ist, das ist vielleicht auch zeitweise, aber wir können uns deshalb nicht denken, weil es nicht denkbar ist. Und das kannst du nur leben. Du kannst es nur realisieren. Und ohne da jetzt zu weit auszuholen, aber ich eben den Blick dahin gemacht habe, aus meiner Sicht läge da auch das Wandlungspotenzial für unsere heutige nicht so ganz einfache globale Menschheitssituation. Dass wir so tief an uns arbeiten, dass wir genau das bestmöglich verkörpern können. Wir haben die Chance hier. Und das hat eine Wirkung. Glaubt ja nicht, dass Meditieren wirkungslos ist. Auch in die Welt. In letzter Zeit prägt sich in mir so ein Satz, ein bisschen poetisch, in meinen Zellen, in deinen Zellen wandeln sich Erde und Himmel. Das glaube ich, ist so. Und dann geben wir das auch weiter an andere und wirken in die Welt, in unsere Familien, Beruf, wie auch immer. Aber ich glaube, dass der Ansatzpunkt da ist. Der junge derzeitige Karmapa, der so neben dem Dalai Lama ein führender buddhistischer Lehrer auch Tibets ist, der ein paar Mal in Deutschland auch schon war, der ist so Anfang 30 und ganz interessiert an unserer modernen westlichen Welt, ganz aufgeschlossener, powervoller, spiritueller Lehrer, erleuchteter. Und er hat ein Buch geschrieben, im Englischen kann ich es immer besser, The Heart is Noble, Healing the World from Inside Out. Also unser menschliches Herz ist lauter, könnte man sagen, ist eigentlich erwacht, ist göttlichen Ursprungs, das Wesen. Lasst uns die Welt von innen heraus heilen. Das ist wunderschön, bringt alles zusammen. Dieses, unser Tun im Außen möge beseelt sein von unserer inneren Inspiration und nicht ein leeres Machen einer Weltveränderung, die am Ende mehr Leid verursacht als Segen. Das Werden, die Arbeit am Werden, die Arbeit am Detail, die Arbeit mit uns an diesem und jenem Thema oder in die Welt hinein, will gegründet sein in diesem Ruhen im Sein, in dem wir den Atem der absoluten Liebe und den Atem der absoluten Freiheit durch uns strömen lassen. Und ganz konkret und demütig üben wir das in der Meditation heute. Und die Übungen, sowohl die Meditationspraktiken heute Vormittag und dann auch die Atemarbeit heute Nachmittag, will genau versuchen, diese beiden Pole sehr konkret spürbar für uns zu machen. Dieses, wo braucht es, dass ich an was arbeite oder im Atem, wo braucht es diesen Pol, dass ich ja wirklich meinen Atem auch etwas lenken, verändern kann, vertiefen, durchgehen lassen, ihn einladen, ein bisschen tiefer zu werden oder wie heute früh mal dieses tiefe Ausatmen. Das sind ja alte Praktiken, menschheitsbewährt. Ja, wo braucht es diesen Werdeaspekt? Und dann wieder diesen Seinsaspekt, wo braucht es, dass ich den Atem einfach geschehen lasse und nur dem Raum gebe, was von selbst kommt. Und Raum und Sein und spüren, was sich von selber entfaltet. Diese beiden beiden Aspekte verbinden sich in der Arbeit, Meditation, wie auch tiefe Atemarbeit heute Nachmittag, wie wir hier unterwegs sind. Okay, soweit mal. Das wollte ich mit euch teilen.